22. Ich wurde gezwungen, die Aufnahme zu starten. Was geht sonst gleich nicht mehr?
Ja, und dieses Programm, das ist so zickig. Ich arbeite ja auch sehr oft mit dem. Ich weiß nicht, ob wir den Namen nennen sollen. Nicht, dass die uns sperren.
Ja, haben wir hier schon x-mal genannt.
Riverside. Und wenn man da zu lange in dem Studio ist, ohne die Aufnahme zu starten, dann zickt die rum. Ich muss nochmal eben mein Mikro verändern, sehe ich gerade. Achtung, es wird laut.
Ja, ich gucke mir gerade im Hintergrund parallel deine Ausleuchtung an. Also für alle, die es nicht sehen können, also alle, weil ihr uns nur hören könnt. Jesko baut sein Studio Woche für Woche immer weiter und weiter aus, damit wir hier euch mit Top-Top-Informationen versorgen können und ja vielleicht bald auch mal dort vor Ort im Studio aufnehmen.
Und wenn der Wasserschaden hier endlich in den Griff bekommen wird, ich will keine Namen nennen, Axa, aber dann kann ich hier auch endlich feste Dinge installieren, die ich jetzt immer alle hin und her schiebe, weil ich halt keinen Schreibtisch aufstellen kann. Ich kann nichts an die Wand machen, weil die ist nass. Das dauert mir alles viel zu lang.
Und damit herzlich willkommen zu Folge 22.
Ja.
Wir haben richtig viele Themen, glaube ich. Zumindest einen geilen Spieltag erlebt, den du nicht in der Konferenz erlebt hast. Ich schon.
Nein. Ja.
Was war denn dein Highlight vom Wochenende?
Das, was ich nicht in der Konferenz gesehen habe, wo ich dann zurückspulen musste und mir das Tor von Ragnar Ache angucken musste. Sensationelles Tor. Auch geil, wie er es hinterher beschreibt, wo man dann immer so eine Wissenschaft erwartet, ein Gefühl, ein Prozess, wie es dazu kam, dass er dann den Fallrückzieher ansetzte, wochenlang geübt mit Said El Mala, die Flanken. Nö, ich habe gesehen, ich komme mit dem Kopf nicht mehr dran und dann hat mein Körper einfach irgendwas gemacht. Im Fallen habe ich noch zurückgeguckt und dachte, oh geil, den habe ich, glaube ich, ganz gut getroffen. Und als ich dann lag, ist das Stadion explodiert und da wusste ich, der ist drin.
Ehrlich und authentisch.
Ziemlich genau das Zitat nach dem Spiel fand ich sensationell geil. Fand ich so super, weil es genau so ist. Genau so ist das, Leute. Leute, genau so ist das.
Keiner steht im Training und sagt, schlapp mal ein paar Flanken, damit ich Fallrückzieher üben kann. Hat noch keiner gemacht.
Es gibt Dinge im Fußball, die tust du einfach.
Ja, Instinkt.
Ja.
Und Automatismen. Ich glaube, also jeder Fußballer weiß, wie ein Fallrückzieher funktioniert und das ist so ein Automatismus. In dem Moment hat sich der Kopf wirklich gar nicht viel gedacht und wirklich
hat sich der Geist vom Körper getrennt und der Körper hat einfach gemacht. Und
ähnlich wie in dem früher Moment, immer bei den Superkickers.
Wobei das natürlich, ja genau, der Teufelsangriff. Wobei natürlich das Blödsinn ist, dass der Kopf sich vom Körper entfernt, weil der Kopf ja unfassbare Rechenleistung vornimmt, damit der Körper in der Lage ist, diesen Ball dann auch genau so zu treffen.
Und was bei kleinen minimalistische Rechenleistungen.
Ja, die Flanke war aber auch sensationell von Said El Mala. Also wirklich aus nichts hat er da so eine Flanke reingezogen, was ja auch wirklich eine Qualität ist.
Ein bisschen Glück auch dabei gewesen, sage ich, bei der Flanke.
Meinst du?
Wieso? Ja.
Er hat die mal in die Mitte gebracht und dachte, ich hoffe, aber schon die alleine von da so in die Mitte zu bringen, fand ich gut.
Ja, genau. Aus der Position nämlich gar nicht so einfach, den in die Mitte zu bringen. Und ich glaube, der hat so ein bisschen halt einfach in die Mitte draufgehalten.
Okay.
Dadurch ist das Tor. Ja, aber wie dem auch sei. Auch das.
Cristiano Ronaldo Vibes.
Ja, echt.
Ja.
Richtig, richtig geil.
Ja,
Spaß gemacht. Dann haben wir ein bisschen Spieltags-Recap. Dann haben wir, wir hatten letzte Woche kein Flutlichtgefühl der Woche. Diese Woche Schande über uns. Diese Woche haben wir eins. Ein sehr geiles, meiner Meinung nach. Kommen wir gleich zu. Und es gab eine Zuhörereinsendung. Die wirst du am Ende in unserem Nostalgie-Quiz auf jeden Fall zu spüren bekommen. Ich hab drei
Jonas,
Namen bekommen.
Oder?
Nee.
Ach so. Jonas müssen wir noch einbauen.
Ja.
In unseren flauschigen kleinen Fußball-Podcast, den wir hier haben. Ich habe auch einige Fan, in Anführungszeichen, Einsendungen bekommen. Dieses Wochenende.
Weil man sich über dich aufgeregt hat, dazu keine Konferenz guckst, oder?
Nee. Das wäre schön. Ich habe tatsächlich ein Bild von mir gepostet, Erst habe ich gesagt, heute ist Samstag und ich mache ausnahmsweise mal gar nichts. Und dann habe ich ein Bild gepostet, wie ich so die Schlappen auf dem Tisch habe, schön die, richtig schön die Adiletten auf dem Tisch habe. Und dann habe ich gesagt, hier, jetzt bin ich doch nochmal ins Büro gegangen und habe halt BVB geguckt. Und dann hat mir tatsächlich jemand geschrieben, dass das ja auch alles nichts werden könnte, weil ich meine blau-weißen Schlappen anhätte. Und es sowieso schon mal aufgefallen wäre, wie positiv ich über Schalke gesprochen hätte und dass ein bisschen mehr BVB-Patriotismus von mir erwartet wird.
Man kann sich aber auch...
Ich wusste gar nicht, wo ich anfangen sollte. Ja, erst habe ich es mit ein bisschen augenzwinkerndem Humor versucht. Das war erfolglos. Dann habe ich tatsächlich ein Beweisbild erstmal davon geschickt, dass meine Schlappen schwarz-weiß sind und nicht blau-weiß. Und dann habe ich doch nochmal ernsthaft zur Rede gestellt, wie man denn darauf kommt. Und da waren dann auch noch irgendwelche Beleidigungen drin und so. Habe ich dann wirklich mal gefragt, also jetzt wirklich aus Interesse, wie man dazu kommt, sich die Mühe zu machen, jemandem so etwas zu schreiben. Ja, nicht einfach sagen, ey, ich finde den doof, der macht Sachen, die mag ich nicht, ich entfolge dem. Oder ich kümmere mich nicht mehr darum. Das hat mich tatsächlich mal, das hat mich in den Fingern gejuckt. Normalerweise versuche ich sowas immer gnadenlos zu ignorieren. Mich hat es da in den Fingern gejuckt.
Verstehe ich.
Aber auf meine wirklich ernsthafte und sehr dezidierte Nachfrage, die auch völlig wertfrei war, sondern wirklich, wo ich gesagt habe, ich würde das gerne mal wissen.
Kam mir keine Antwort mehr.
Gar nichts mehr. Dann kam gar nichts mehr. Und wirklich so, also die Leute verwechseln. Natürlich kümmere ich mich in meinem Instagram-Account zu 99% um Borussia Dortmund. Ja, weil das eben Job auch ist. Als Reporter mein Job ist. Ja. Nur die erwarten dann, dass ich Fan bin und dass ich, es gibt ja ganz viele dieser Fan-Accounts, ne, die auch meistens übrigens nur haten. Das ist ganz krass. Wenn du hatest, bekommst du riesige Klickzahlen. Wenn du nicht hatest, dann bekommst du nicht so viele Klickzahlen. Ne? Das ist echt wild. Ich hate halt auch nicht so viel. Ich versuche das immer relativ sachlich und auch mal, ich habe jetzt am Wochenende habe ich mal was mit dem Augenzwinkern gepostet und das hat auch, die Hälfte hat das schon nicht verstanden. So. Und es war ganz offensichtlich. Also es war wirklich, dieses Internet ist leider in manchen Teilen wirklich bemitleidenswert, muss ich sagen. Bemitleidenswert.
Dummköpfe. Was, wer hat das gesagt?
Wer war das?
Ja, manche wirklich, die lesen das nicht, die verstehen das nicht und haben dann viel Meinung und wenig Ahnung. Das ist wirklich, ist ja gar nichts für mich.
Also,
klingt jetzt furchtbar arrogant, es tut mir wirklich leid. Nee, aber
finde überhaupt
nicht. Wirklich, wirklich, es lohnt sich auch gar nicht darüber aufzuregen eigentlich, aber es ist wirklich teilweise absurd, also wirklich absurd.
Wenig Ahnung, viel Meinung und ich glaube, das haben wir schon mal thematisiert, das ist das größte Problem im Internet. Im Internet hat jeder eine Stimme.
Ja,
es sollte aber nicht jeder eine Stimme haben.
Ja.
Also das kannst du auf so viele Themen beziehen, gerade in sozialen Netzwerken. Das ist ja mittlerweile auch nur noch, wenn ich mir Kommentarspalten unter irgendwelchen Beiträgen anschaue oder so, das ist ja Wahnsinn. Aber ganz ehrlich, das sind Menschen, die haben privat entweder ein ganz schlechtes Leben, sind vielleicht ein bisschen, ich sage immer gerne, leicht im Kopf und denken nicht von A nach B. Und
von Wand zur Tapete, wie mein Freund Kai zusammenpflegt.
Oder der Ding von 12 bis Mittag, der Junge.
Ja.
Oder sind frustriert, versuchen ihren Frust über soziale Netzwerke rauszulassen. Also da gibt es so viele Erklärungen für, deswegen ich glaube, sich gar nicht so viel damit aufzuhalten, auch wenn es schwer fällt, weil das kitzelt einen dann schon im Finger.
Ich hoffe, wir verlieren jetzt nicht 2000 Hörer.
Tja, sollen 2000 gehen, da sage ich ganz ehrlich, da will ich gar nicht, dass sie uns zuhören.
Ich habe ja auch zu diesem Rassismus-Skandal um Vinnie Junior ganz oft ein Aber gelesen. Und das ist halt genau der falsche Weg. Ne? Aber der ist ja auch doof. Ja, ich finde den auch doof.
Ja, aber der provoziert ja auch.
Aber der provoziert das doch.
Ja.
Nein. Rassismus steht immer über allem.
Ja.
Das hat mit der Persönlichkeit nichts zu tun. Rassismus hat mit Persönlichkeiten nichts zu tun. Rassismus ist immer falsch. Egal, ob der ein Arschloch ist. Und ich finde persönlich ihn furchtbar. Also dieses Gehampel, ich erinnere mich an dieses Gehampel mit Joshua Kimmich, wo der dem mal irgendwie den Ball hingehalten hat. Und wie die, sowas finde ich, das ist für mich unsportlich hoch 10. Und wenn mir einer sagt, der ist super unsportlich, unterschreibe ich das. Aber Rassismus hat damit nichts zu tun. Nichts.
Nein.
Es gibt keinen Grund, einen Menschen rassistisch zu beleidigen. Auch wenn er ein Arschloch ist.
Gibt's auch nicht. Und da kannst du noch so viel provozieren, wie du willst. Du kannst, also ich bin auch kein Fan von ihm auf dem Platz. Auch wenn es ein grandioser Kicker sein könnte eigentlich, ne, oder ja auch ist. Aber alles, was grenzüberschreitend ist, und da ziehe ich Rassismus ganz klar mit rein, dass, also da gibt's niemals eine Rechtfertigung für, auf nee. Keinster Ebene. Und nee. Dann, bevor wir jetzt zum weiteren Bundesliga-Spieltag irgendwie kommen, können wir direkt mal mit unserem Flutlichtgefühl der Woche starten. Ich glaube, es wurde schon medial sehr zu einem Flutlichtgefühl gemacht in den letzten Tagen. Aber als ich dieses Interview von Vincent Kompany gehört habe, beziehungsweise auf der Pressekonferenz, da habe ich wirklich gedacht, boah, der hat das so gut beschrieben. Der hat das so gut formuliert, also für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, ne? Also der hat sich da einmal sehr klar positioniert, auch klar positioniert in die Richtung von Vini Junior, und ist das schrittweise wirklich durchgegangen, ne? Weil er auch gesagt hat, niemals die Glaubwürdigkeit eines Betroffenen anzweifeln. Das ist Punkt 1. Dann Kritik an der Reaktion von anderen Führungspersönlichkeiten, wie zum Beispiel José Mourinho, ne? Dieses große, ja, aber, er hat ja auch provoziert. Es gibt kein Aber. Ne? Und gerade Positionen in der Führungsverantwortung, so großer Trainer und auch andere drumherum, die dann anfangen, sich da so negativ gegen zu äußern, der hat das so, so gut zusammengefasst. Und das Wichtigste, fand ich, was er noch gesagt hat, das mir meiner Meinung nach ein bisschen untergegangen ist, und das ist das eigentliche Flutlichtgefühl der Woche, der hat sich so positioniert und gesagt, also Rassismus aufs Schärfste verurteilt, dass das in keinster Weise, dass es das geben sollte. Hat aber gesagt, wenn, es ist immer Raum für Fehler da. Wenn jemand da ist, der seinen Fehler einsieht und sich entschuldigt, dem kann man vielleicht auch eine zweite Chance geben, dem kann man verzeihen. Da gibt es immer eine Möglichkeit. Aber dieser Raum, der ist in der Regel nie gegeben. Der wird auch nicht geschaffen. Und das fand ich, boah, das waren so gute Worte. Ich glaube, die
Pressekonferenz. Wie meint er, der Raum wird nicht geschaffen? Also, dass man dann jemandem auch die Chance gibt, sozusagen sich für ein Fehlverhalten zu entschuldigen. Diese Chance wird ihm nicht gegeben, oder?
Doch, die Chance wird ihm schon gegeben, aber er hat so beschrieben, dass das Gefühl ist, man schlägt sich entweder auf die eine oder auf die andere Seite. Den Betroffenen gegenüber, dann den Tätern gegenüber, da wird er sich einfach wünschen, da klar sich zu positionieren, sich zu entschuldigen und zu sagen, guck mal, so ist es gewesen, das war dumm von mir, jeder hat mal irgendwie eine dumme Aktion in seinem Leben gebracht und dann ist gut. Aber es gibt immer nur diese Positionierung nach A oder B. Am Ende des Tages. Und das fand ich irgendwie, der hat das sehr, sehr gut zusammengefasst. Schaut euch das nochmal an, hört euch das nochmal an.
Ich habe einen Auszug gesehen, ich habe noch nicht die ganzen 12 Minuten gesehen, ich habe es einfach nicht hinbekommen bisher.
Ja.
Ich habe einen Auszug gesehen, den ich sehr gut fand, also gerade auch dieses über Mourinho. Und was ich da so faszinierend fand, war, dass er niemandem die Tür zugeschlagen hat. Ne? Und er hat ja nicht gepoltert oder so etwas, ne? Sondern er hat das total sachlich aus einer wirklich einer sehr eigenen Erfahrung natürlich auch. Hat auch über seinen Vater gesprochen, ne? weil ja auch Mourinho diesen Eusebio-Vergleich angestellt hat. Das fand ich auch sehr gut. Ne? Also
sehr, sehr
zur
gut.
Erklärung, wer es nicht gesehen hat, Mourinho hat gesagt, ja, Benfica kann nicht rassistisch sein, weil die größte Legende dieses Clubs ein farbiger Spieler ist. Schon dieser Logik zu folgen, kann ich gar nicht folgen, ist dumm. Und da hat halt Kompany gesagt, sein Vater war auch ein farbiger Fußballer in den 60ern und die konnten zwei Dinge konnten sie tun. Sie durften Fußball spielen und sie durften die Fresse halten, wenn sie rassistisch beleidigt wurden. Und das wurden sie überall. So, deswegen ist das natürlich ein sehr, das ist halt so ein klassischer Mourinho. Ne? Mourinho ist ja eigentlich von der Kommunikation her ähnlich wie Trump. So, ja, es wird alles abgestritten, alle sind gegen ihn, alle sind böse, nur er ist gut und er schützt seine Leute, egal wie absurd seine Argumentation ist. Und wenn einer sagt, das stimmt aber nicht, was er sagt, dann sagen sie, ja, sie sagen, das stimmt nicht, ich sage aber, das stimmt.
Ja.
So, und ja, schwierig.
Das auch, was du gerade auch noch beschrieben hast, dann können wir es, glaube ich, auch abhaken, wie sachlich der das rübergebracht hat. Ne? Also generell, ja. Ich mag seine Art, wie der spricht, ne? Und auch seine Ausstrahlung dabei. Ja. Gen Z und ich weiß nicht, alle anderen würden sagen Aura. Und der hat so eine positive, hat so eine positive, ruhige, zuvorkommende, respektvolle, aber trotzdem positionierende Aura. Das finde ich wirklich. Schaut euch das an.
Naja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist schon sehr gut. Sehr, sehr gut.
Ja. So. Zurück zum Spieltag.
Jo.
Dein Highlight war Ragnar Ache. Geschaut hast du Borussia Dortmund abends, aber was hast du mittags geschaut?
Ich habe die Bayern geschaut. Auch tatsächlich so ein bisschen auf Vorbereitung also übrigens ganz relativ aktuell, die UEFA hat Prestiani erstmal vorläufig gesperrt für ein Spiel. Das ist der Spieler, der Vinny Junior beleidigt hat.
Mhm.
Also sagt man jetzt beleidigt haben soll oder beleidigt hat? Ja, das ist.
Wenn du so Mourinho bist, dann beleidigt haben soll.
Ja.
Aber ja, der, ja, belegen kann es keiner.
Eben, belegen kann es keiner. Am Ende gilt da die Unschuldsvermutung, gilt sie da nicht?
Ja. Schwierig. Können wir nicht drüber urteilen, genau.
Ja, genau.
Ja, mit so ein bisschen Hinblick auf, ich vermute mal, du wolltest sagen, Dortmund-Bayern.
Genau. Ich muss jetzt hier einmal ganz kurz auf den Spieltag gucken. Genau, ich habe Bayern geguckt, aber dann auch irgendwann weggeschaltet, weil das war zu eindeutig. Da hat Frankfurt ja in den ersten 20 Minuten auch gar kein Land gesehen. Also wirklich, wirklich gar kein Land.
Ja.
Das war auch wirklich von Frankfurt nicht gut. Das muss man ehrlich sagen. Das war von Frankfurt nicht gut. Ja, dann bin ich so ein bisschen durch die Einzelspiele gesprungen, habe auch Köln gegen Hoffenheim geguckt, irgendwie auch ein spannendes Spiel.
Gutes Spiel gewesen, ja.
Ja, das war, genau, das habe ich sogar sehr viel gesehen. Das war natürlich hinten raus so unfassbar wild, ne? Das war ja so ein wilder Kick. Das war, im Mittelfeld gab es nicht mehr. Es wirkte echt wie so ein, ja, was habe ich geschrieben? Bolzplatz-Kick in Köln-Kalk.
Ja,
ist einfach so. Das war wirklich, das war so wild. Teilweise. Hat total Spaß gemacht zum Zuschauen, aber einfach auch so wild. Ja. Und die Baumann hat übrigens im Interview nach dem Spiel gesagt, ja, herzlichen Glückwunsch zu dem Tor, weil er meinte auch, ja, sowas schießt er halt nur einmal im Leben, aber ist halt auch ein geiles Tor.
Ja.
Konnte auch nichts machen.
Hatte ich dir auch noch geschrieben, ne? So ein Tor schießt er nur einmal in seinem Leben, aber
ja.
Umso mehr würde ich diesen Moment genießen und festhalten, er wirklich wahnsinniges Tor.
Ja. Ja, super.
Parallel, was ich auch noch sehr spannend fand, war Wolfsburg-Augsburg.
Das habe ich nicht gesehen. Ja, deswegen, das geht ganz schön dahin mit Wolfsburg, ne? Das ist Wahnsinn, ey.
Ja, vor allem, also die geben es halt außer Hand, ne? Die gehen 1-0 in Führung, kriegen den Ausgleich, ich glaube in der 59. Führen dann wieder mit 2-1, so 70. Minute, und dann kriegen die in der 87. Minute Elfmeter, die Augsburger, Gregoritsch macht das 2-2 und in 90+4 geht Augsburg dann mit 3-2 in Führung. Ja, mal eben wieder Punkte aus der Hand gegeben, ne? Da geht es wirklich dahin.
Genau, ja, das wäre natürlich, also mich, ich bin ehrlich, ich bin da völlig emotionslos, mich wird das jetzt, mir wäre es völlig egal, ob die absteigen, die Wolfsburger. Ja. Das muss ich leider sagen, ich kenne sogar Wolfsburg-Fans, ich respektiere das auch total. Also jeder kann Fan sein von was er will. Nur ich habe da halt überhaupt keine. Ich habe bei fast keiner Mannschaft Emotionen, ob die jetzt absteigen oder nicht. Ich finde, jeder, der es sportlich verdient hat, hat eine Daseinsberechtigung in der ersten Liga und jeder, der es nicht sportlich verdient hat, der steigt halt ab. Und Werder Bremen tut gerade alles dafür abzusteigen. Ich mag Bremen total. Bremen. Bin ich halt auch ehrlich, ne, der SV Werder Bremen ist auch so ein Club meiner Jugend und meiner Kindheit. Einfach die 90er Jahre, wo waren ja Bremen geprägt neben den Bayern.
War der Sprung jetzt extra von Wolfsburg zum Bremen oder war der
Nee, ich habe auf die Tabelle geguckt.
Also
okay.
Ja.
Und nee, ich wollte nur sagen, selbst bei diesem Club, der ja wirklich dem Abstieg entgegentrudelt, auch da, wenn die weg sind, dann kommt halt der nächste, ne?
Ja, bei Werder finde ich es tatsächlich ein bisschen schade, ne? Weil
ja,
irgendwie,
schade fände ich es auch, ja. Ich finde es auch schon schade, aber.
Es ist ja noch gar nicht so lange her, dass die zweite Liga gespielt haben, ne? Was war es? 21, 22, glaube ich.
Ja. Die sind ja hinter Schalke aufgestiegen, glaube ich, damals, ne? Davor Schalke.
Das kann sein.
Auf jeden Fall mit Schalke zusammen aufgestiegen und Schalke ist dann direkt wieder runtergegangen und die sind drin geblieben.
Wir haben jetzt drin geblieben, ja. Eigentlich ein Verein, der in die Bundesliga gehört, mit der Historie,
ja,
die die auch haben, aber.
Total.
Ich bin gespannt, ne? Jetzt habe ich gelesen, Mitchell Weiser wieder im Aufbautraining. Ich glaube, der ist sehr, sehr wichtig für diese Truppe.
Aber es ist März. Es ist jetzt März. Der kommt wahrscheinlich dann im März zurück. Bis der wirklich wieder auf Temperatur kommt, ist es April und dann könnte es auch schon zu spät sein. Wobei, die haben 19 Punkte. Der Tabellenelfte hat 26 Punkte. Das sind, lass mich kurz überschlagen, 7 Punkte.
Ja.
Bei noch 11 ausstehenden Spielen. Also da kann noch eine Menge passieren.
Manchmal hilft der ja auch, ne, auch wenn er nicht auf dem Top-Niveau dann schon performen kann, aber so ein bisschen Aura. Ich glaube, die hat er in der Mannschaft. Hilft ja, beflügelt ja manchmal ein bisschen.
Ja, da absolut. Ja.
Ja. Schauen wir mal. Ja, St. Pauli dagegen. Nicht viel besser, ne?
Ja.
Tja, da werden wir uns wahrscheinlich von verabschieden. Also ich meine, die haben das Ding, die haben jetzt 3 Punkte geholt, stehen trotzdem auf dem Relegationsplatz, 20 Punkte. Boah, da, aber das ist so ein geiler Verein irgendwie, ne? Würde ich sich super
Pauli
gerne in der, ja, sich super gerne in der Bundesliga. Mir fehlt aber diese Vorstellungskraft oder dieser Glaube daran, dass die das konstant, dass sie jetzt weiter punkten. Könnt ihr auch nicht sagen, warum. Das ist aber irgendwie auch, ja. Aber schade wär's drum.
Ja,
da würde ich doch eher,
ohne
Großpartei ergreifen zu wollen, aber rein vom Gefühl her würde ich sagen, dann soll Wolfsburg runtergehen.
Dann soll Wolfsburg runtergehen, ja.
Ja. Naja.
Ja.
Was sagst du denn? Du hast mir zwischendurch geschrieben, du sagst, die Bayern sind verwundbar. Jetzt hast du das Spiel ja gar nicht mehr bis zum Ende geguckt. Du weißt ja gar nicht, dass die sich 2 Dinger selbst reingetan haben.
Ja, aber das ist ja dann auch schon verwundbar, wenn du die Dinger selber reintust.
Ja, die Einzigen, die verwunden können, sind sie selber.
Ja, aber das ist ja so. Wenn ihr selber ins Knie schießt, kannst du trotzdem nicht mehr laufen, ne?
So. Das ist richtig, ja.
Aber, also, das habe ich dir, bevor ich das Dortmund-Spiel gesehen habe, geschrieben. Ich habe bei den Bayern-Spielen, die ich gesehen habe, da habe ich halt phasenweise einfach überragend gespielt, wo du keine Chance hast als Gegner. Aber die haben halt auch zu viele Phasen und das haben sie dann auch in manchen Spielen ja auch zu spüren bekommen, wo sie halt die Kontrolle so abgeben. Und auf einem anderen Niveau, wie zum Beispiel gegen Arsenal, die da wirklich top performt haben zu der Zeit. Also Arsenal jetzt wäre wahrscheinlich was anderes als Arsenal, als sie gegen die verloren haben.
Mhm.
Muss ich sagen, ich fand halt, ich finde, die sind verwundbar. Ja, bleibe ich bei.
Ja, ich glaube, also wirklich, wenn du das Spiel bis zum Ende schaust, die können sich höchstens selbst verwunden. Durch doofe Fehler. Ich meine, der Elfmeter, das ist so ein unglückliches Ding, ne? Der Kane will hinten im eigenen 16er den Ball klären, schießt und der kriegt einen Frankfurter den Fuß dazwischen und der tritt dem halt voll unter den Fuß und haut den weg. Das ist am Ende ein klarer Elfmeter, das ist halt super unglücklich. Aber dann beim.
Lustig, Gerassi hat genauso auch einen Elfmeter verschuldet, ne?
Ja, ist auch noch nicht so lange her.
Nee, es ist genau das Gleiche. Ja. Auch so, ich klopp den hier weg, jetzt den Ball, ich bin hier Stürmer, ich will vor, ich hau den jetzt, bam, knallt er einen anderen weg. Ja.
Und dann das 3-2, das ist halt, was habe ich gelesen, Larifari Kimmich hat irgendwie geschrieben, wo ich immer auch noch denke, lass mal die Kirche im Dorf, was das für ein überragender Kicker ist, da jetzt so auf den, also Kritik auf den Einprasseln zu lassen. Der hat manchmal so Situationen, der spielt, will halt so einen Rückpass spielen, ne? Den quer durch den 16er, den würde ich ehrlicherweise auch so nicht spielen in der Position. Ist halt passiert, aber ist quasi ein Eigentor.
Mhm.
Also wenn verwunden, dann selber. Aber das fand ich noch ganz interessant, wenn man dann mal auf die Statistiken guckt. Da habe ich mir mal die Mühe gemacht, die Statistik rauszusuchen. Ein Spiel geht ja mal 90 Minuten und als wir
das ist auch die Statistik. Das möchte ich erstmal nachprüfen.
Ja. als wir die ersten Minuten geschrieben haben, ne, du hast geschrieben, innerhalb der ersten 10 Minuten fällt das Ding, glaube ich.
Ja.
Da lag der Ballbesitz auch bei 79 für Bayern.
Das war total absurd. Also das war wirklich sehr krass.
Das war heftig. Aber wenn du aufs Ende schaust und auf die gesamte Statistik, ist es am Ende 53% Ballbesitz für Bayern, 47% für Frankfurt. Okay. 507 zu 404 angekommene Pässe. Passgenauigkeit 92, 86. Da ist nicht so ein Riesenunterschied. Der riesige Unterschied ist in den Schüssen und in den Torschüssen. Schüsse 19 zu 8, Torschüsse 10 zu 3. Wenn man sich dann aber die Effektivität von Frankfurt anguckt, aus 3 Torschüssen 2 Tore zu machen. Also so viel Unterschied ist da nicht gewesen. Trotzdem sah es so aus, als wäre Bayern die klar dominierende Mannschaft. Waren sie auch am Ende des Tages. Aber wie gesagt, schlagen können sie sich am Ende nur selbst.
Ja. Ja.
Naja.
Das stimmt.
So, parallel 18:30 hast du dir angeschaut?
Ja. Dortmund habe ich mir angeschaut. Was ein Muster, was mir auffällt bei Dortmund, ist, dass wenn sie auf einen spielstarken, aggressiven Gegner treffen, das hast du das auch gesehen?
Ich habe erste Halbzeit ab Minute 35, glaube ich, oder war ich wieder dabei.
Da fehlt ihnen der Aufbau. Also sie kriegen dann das Spiel nicht richtig aufgebaut. Sie kriegen, sie haben unglaublich schlecht verteidigt gegen ein Muster. Wo ich mich auch frage, das kann dir einmal passieren, es kann dir vielleicht noch zweimal passieren, aber dass 3-4 Mal das gleiche Muster um die Ohren fliegt, das darf dir eigentlich nicht passieren. Also, dass du Diamond isoliert bekommst auf den Flügel und dann ins 1-gegen-1 schickst, das ist natürlich ein Traum für Leipzig, ein Albtraum für den BVB. Und das darf dir eigentlich nicht passieren, finde ich.
Ja.
Das darf dir einmal passieren, aber dann müssen sie sagen, okay, wir müssen doppeln, wir müssen Mann gegen Mann spielen, wir müssen da auf jeden Fall ändern. Aber die haben 2 Tore daraus kassiert und hätten noch 2 weitere kassieren können. Das darf dir nicht passieren. Und ich finde, ich weiß auch nicht, ob man jetzt sagen muss, Kovac Ingame-Coaching versagt, das musst du auch auf dem Platz merken. Ja, da musst du auch als Spieler einfach aktiv werden und sagen, okay, so können wir nicht verteidigen. Weil Diamond stand beim Eintor alleine gegen Riasson, den er auch sehr einfach ausgewackelt hat, wie ich fand.
Mhm.
Er stand 3-mal alleine gegen Reggiani, der da dann wirklich nicht doof ausgesehen hat, aber natürlich, da stehst du doof da, wenn du gegen einen der besten 1-gegen-1-Spieler der Bundesliga ran musst. Das ist dann schon schwierig. Ne? Und es war einfach eine sehr schlechte erste Hälfte, wo du aber auch wieder gemerkt hast, dass du einfach nicht das Spiel nach vorne verlagert bekommst. Ja, aus schnellen Ballgewinnen mal bekommst du eigentlich keine Kontersituation hin. Du bekommst kein strukturiertes Offensivspiel hin. Und das ist halt, das ist halt echt ein Problem. Gegen Mannschaften, die nicht spielerisch stark sind, wo du selbst dominant bist, klappt das besser. Ja, bist du auch mutiger, aber auch das Zeichen von Kovac vor dem Spiel, ich nehme Brand raus und bringe Sabitzer dafür, war ja auch eher ein Zeichen, ich will jetzt nicht unbedingt vorne voll angreifen, ne, sondern suche irgendwie eine Stabilität, für die ich dann aber einfach den Aufbau aufgegeben habe.
Ja.
Und das fällt mir, es ist nicht nur gegen Leipzig auswärts so, es war auch gegen Inter Mailand so, es war auch gegen die Bayern so in der ersten Hälfte, es war gegen Man City so. Klar, das sind jetzt wirklich große Namen, gegen die du auch verlieren kannst, alles in Ordnung. Aber mir fehlt da dann so ein bisschen das Konzept und auch diese Dominanz und diese Kontrolle, die du halt gegen Mannschaften hattest, wie zum Beispiel gegen Mainz oder gegen Bergamo. Das waren wirklich 2 super Spiele. Weil du halt einfach über 90 Minuten in allen Phasen, die so ein Spiel hat, eine Kontrolle hattest. Und die hattest du gegen Leipzig überhaupt nicht. Das war teilweise echt Kontrollverlust.
Und da bin ich halt wirklich gespannt, wenn du so unter Druck gesetzt wirst. Ne? Jetzt Samstag hast du einen Gegner, der das, glaube ich, noch ein bisschen besser kann.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja.
Wenn du das dann so spielst wie gegen Leipzig, dann da könntest du nach 10 Minuten schon 3-mal klingeln.
Was für mich halt so ein bisschen immer das Problem ist, dass du dem Gegner dann offensiv überhaupt keine Angst machst. Ja, du hast als Gegner dann in diesen Phasen gar keine Angst davor, dass dir irgendwas um die Ohren fliegen könnte. Und das ermutigt natürlich dann auch den Gegner noch, mehr Druck zu machen und noch höher zu stehen und noch aggressiver zu sein. So auch diese psychologische Komponente einfach, die fehlt mir da total.
Ja, wobei ich trotzdem sagen muss, diese psychologische Komponente, der Kopf muss ja trotzdem irgendwo da sein, weil sonst kommst du nach einem 2-0 Rückstand nicht so zurück. Und da muss ich sagen, das ist was Dortmund sehr, sehr gut kann. Die würde ich nie abschreiben. Ja. Die würde ich nie abschreiben. Hinten heraus, die stechen immer noch mal zu.
Ja, ich hab übrigens auch genau das hier zu Hause auf der Couch gesagt. Ich habe gesagt, ey, ich sag dir, die machen noch einen. Ich sage dir, die machen noch einen. Und also ich glaube, man muss auch ein bisschen unterscheiden zu den vergangenen Jahren, wo du auch einfach so ein Mentalitätsproblem hattest, was sie immer versucht haben wegzureden, aber die hatten eins. Das hast du nicht. Du hast aber irgendwie ein strukturelles Problem, finde ich, teilweise. Also ich mag einfach dieses Fünferkettensystem nicht. Ja, ich finde einfach, das ist kein Gewinnersystem. Das ist ein Verwaltersystem. Aber ich finde nicht, dass es ein mutiges System ist.
Ja, aber das ist ein Verwaltersystem bis zu dem Zeitpunkt, wo du musst. Und wenn du musst, kannst du umschalten auf einmal. Und da frage ich mich, woran das liegt.
Ja, aber das ist ja nicht so, dass sie Leipzig dann an die Wand gespielt hätten. Ne? Sie hatten ihre 3-4 Aktionen. Das war auch in Ordnung. Aber sie haben jetzt ja Leipzig auch nicht an die Wand gespielt, ne?
Die können
in der zweiten Hälfte.
Die können das Spiel am Ende, aber trotzdem, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, mit 2 Aktionen in der 90 plus können die das noch für sich entscheiden.
Ja. Also ich absolut, absolut. Deswegen, ich will mich jetzt auch nicht hinstellen und sagen, Borussia Dortmund kann nichts. Ne? Also die können ganz, ganz viel. Und die machen das auch in diesem System gut. Nur sie kommen halt schnell dann auch an ihre Grenzen, wenn es gegen bessere Gegner gibt. Sie kriegen nur selten die Quittung dafür, ne? Das muss man auch ehrlich sagen. Also sie machen schon sehr viel, sehr gut. So, aber auch erst als Brandt und Chukwuemeka drin waren, kam da auch ein bisschen spielerische Finesse rein.
Ja,
und das fehlt mir halt. Und das muss man halt noch besser rausarbeiten, besser isolieren. Du musst die Spieler mehr dann auch irgendwie den Aufbau besser hinkriegen. Aber am Ende spielst du 2-2 in Leipzig. Ja, klar, kannst du jetzt sagen, du hast Bayern sind wieder 2 Punkte weiter weg. Ob das dann dein Anspruch ist, das werden wir am kommenden Wochenende sehen. Aber am Ende lässt du einen mehr oder weniger direkten Konkurrenten nicht näher an dich ran.
Ach,
spielst in Leipzig einen Unentschieden, setzt diese ungeschlagen Serie fort, die wirklich beeindruckend ist. Also die haben jetzt von den letzten, sind jetzt 30 oder 31 Spiele mit dem Leipzig-Spiel, haben die ein Spiel verloren. Ja, das muss man sich mal auch auf der Zunge zergehen lassen. Bei all der Kritik. Ja, bei all der Kritik.
Ja. Und Thema Mentalität, das ist eine Sache, die mir noch sehr, sehr positiv aufgefallen ist. Beim 2-2, wie alle zusammen gejubelt haben.
Das ist mir schon öfter aufgefallen, gerade auch so bei den ersten Girassi-Toren nach seiner Krise, ich nenne das jetzt mal so, kam die ganze Mannschaft zusammen zu ihm.
Ja. Ich finde, das ist immer so wichtig.
Hat ihn symbolisch in den Arm genommen. So nach dem Motto, Serou, wir finden es super, dass du wieder Tore schießt. Da ist natürlich auch sehr viel Eigennutz dabei, ja, weil sie wissen, dass sie die Tore brauchen. Aber es ist trotzdem auch eine Herzlichkeit dabei. Ja, okay. Einem Spieler zu zeigen, Serou, wir finden es super, dass du wieder Tore schießt.
Oder und einem Fabio Silva.
Wenn man, auch bei Fabio Silva, aber wenn du dann auch nach dem Spiel mal gesehen hast, wie lachend und strahlend der Erste, der auf Fabio Silva nach dem Abpfiff zukam, auf dem Feld, war Serou Girassi. Sein direkter Konkurrent. Ja, derjenige, der auch Silva die Spielzeit wegnimmt, was der auch nicht so geil findet.
Ja.
Trotzdem kommt der aufs Feld, freudestrahlend nimmt ihn in den Arm. Also die Mannschaft ist schon intakt. Das merkt man hundertprozentig. Das merkt man total. Ja. Trotzdem wurde dieses Spiel von mehreren Entscheidungen überschattet, wo jetzt auch so ein bisschen im Nachhinein so eine Verschwörungstheorie rausgestrickt wird. Sogar so sehr, dass manche Kollegen da jetzt in die Beweisführung gingen und bei der DFL nachgefragt haben, beziehungsweise bei den Schiedsrichtern, nicht bei der DFL, Quatsch, beim DFB, bei den Schiedsrichtern nachgefragt haben, warum es denn bei zwei Aktionen, und zwar diesen Querpässen, die dann zu Toren geführt haben, keine kalibrierte Linie eingeblendet gab. Da haben manche Fans tatsächlich schon wirklich die wildesten Verschwörungstheorien gestrickt. Ich bin gar kein Fan davon, weil da sitzt doch keiner in... Also man muss sich ja mal vorstellen, was sowas dann impliziert. Wenn Fans sagen, ja, warum wurden denn diese Linien nicht gezeigt? Hä? Warum wurden die nicht gezeigt?
Hast
was
du eine
impliziert
deiner,
das denn?
Ja, hast du eine deiner Top-Verschwörungstheorien?
Im Fußball oder generell?
Ja, nee, zu diesem Thema. Was war die Nummer 1 Verschwörungstheorie?
Das weiß ich nicht mehr. Das weiß
schade.
Ich nicht mehr. Keine Ahnung.
Schade, schade.
Aber auch da wurde jetzt unter BVB-Fans so eine Verschwörungstheorie gestrickt. Ja, die wollen die Bilder nicht zeigen, weil da sieht man, dass es kalt, dass es abseits war. Nein. Und wir sehen im Fernsehen doch genau, das kann kein Abseits gewesen sein. Nein. Wenn ihr euch ein bisschen mit Optik und Kamerawinkeln auseinandersetzt, dann wisst ihr, dass diese Bilder, die man sehen konnte, ich habe auch sofort gesagt, oha, steht der nicht im Abseits? Mhm. Wenn du dann aber wirklich mal die Kamera auf Linie drehst, weil die steht nicht auf Linie, die hat einen Winkel, der alles verzerrt, auch wenn wir das immer wieder sagen, es gibt halt immer noch genug Leute, die es nicht glauben, dieser Winkel verzerrt es komplett. Du kannst es aus diesen Positionen, gerade von der 16er Flach, so heißt die Kamera, oder von der Führungskamera oben, kannst du es nicht sehen, weil sie immer einen Winkel hat. Immer, immer, immer. Man kann, also ich habe auch sofort gesagt, oh, das müssen sie sich angucken, weil ich bin mir nicht sicher aus dieser Perspektive, ob der Baumgartner nicht einen Schritt im Abseits stand. Das war auch super knapp, aber die der DFB hat jetzt auch diese Bilder nachgeliefert und hat gezeigt, dass es super knapp war, aber es war kein Abseits. Er stand hinterm Ball. Und Leute, hört mir auf, dann immer irgendwas zusammenzuspinnen, dass die Schiedsrichter irgendwas Böses, auch da gibt's ganze Internetforen jetzt, dass der DFB dem Borussia was Böses will und die Bayern zur Meisterschaft pfeifen will. Ja, die Bayern haben Bonus. Da bin ich 100% von überzeugt. Alle Top-Teams haben irgendwo einen Bonus. Auch ein Real Madrid hat einen Bonus bei Schiedsrichtern. Das ist so. Das haben die sich über Jahrzehnte lang erarbeitet. Und das ist auch scheiße und ich mag das auch nicht. Aber bei den Bayern wird schneller auf Elfmeter gepfiffen als bei anderen. Das ist einfach so.
Nee, das sehe ich anders. Also da hätte ich gern erstmal eine belegende Statistik zu. Ja. Ich glaube eher, dass das unser persönliches Empfinden ist, dass das so ist. Ich glaube
du meinst,
aber,
das ist
wenn
der Neidfaktor, der da mit reinspielt, der dann sich da auch so ein bisschen drüber legt?
Glaube ich schon. Ich glaube, also, wenn du die Situation 1:1 nebeneinander legen würdest, beispielsweise Elfmetersituation Bayern oder Heidenheim, ich sage, dass du aus einer Fanbrille, aus einer objektiven Sichtweise würdest du immer oder nicht aus einer objektiven Sichtweise, sondern aus deiner persönlichen Sichtweise würdest du immer sagen, ja, bei Bayern wird der Elfmeter jetzt gegeben. Mhm. Bei Heidenheim, du würdest genau anders denken.
Also ich persönlich glaube schon, dass es einfach die menschliche Psychologie, die den Mächtigen immer einen gewissen Vorteil gibt. Das ist, ich glaube, das ist menschlich teilweise, dass du da dann doch im Unterbewusstsein ein bisschen mehr zusammenzuckst, wenn du die Bayern pfeifst als Schiedsrichter, als wenn du Heidenheim pfeifst.
Aber glaubst du, du kannst im Unterbewusstsein diesen Bruchteil einer Sekunde, die du hast, zu reagieren? Gehen wir jetzt mal vom Videoschiedsrichter weg, ne, sondern nur vom physischen Schiedsrichter auf dem Feld. Dem Bruchteil einer Sekunde, den du hast, zu reagieren, ob beispielsweise Strafstoß oder nicht, dass du in diesem Moment weißt, okay, das ist Bayern München.
Nee, das weißt du die ganze Zeit. Das brauchst du nicht in dem Moment zu wissen. Das ist einfach permanent da.
Da müsstest du ja quasi, dann sagst du ja automatisch auch, oder müsstest du sagen, dass automatisch auf der anderen Seite, wenn Bayern jetzt bleiben bei Heidenheim, gegen Heidenheim spielt, wenn für Heidenheim die Strafstoßsituation wäre, dass du auch unterbewusst weißt, okay, das ist Heidenheim, da gebe ich den Strafstoß jetzt vielleicht nicht.
Ja. Ich glaube, da bist du entspannter. Boah, auch als Schiedsrichter.
Weiß ich nicht.
Ich kann es nicht belegen, aber so von der Psychologie her würde ich sagen, ja, das ist.
Ich sag, am Ende ist es Familie Rothschild, die das alles steuert, damit.
Ja. Die Freimaurer. Das wäre so witzig. Die Echsenmenschen. Aber es wurde halt dann auch heftig über diesen diesen Elfmeter diskutiert. Ich fand, das war so ein bisschen Ablenken vom Thema hinterher, die ganz große Aufregung darüber. Ich habe es mir ein paar Mal noch angeschaut, jetzt einfach um dazu, ich hatte eine sehr klare Meinung, als ich es live gesehen habe. Habe es mir ein paar Mal angeguckt. Ich bin auf dem Stand, dass ich sage, wenn der Schiedsrichter es gepfiffen hätte, hätte der VAR nicht eingegriffen und es nicht als klare Fehlentscheidung zurückgenommen.
Du bist bei Adeyemi, ne?
Ja, genau. Oder? Ach so, Entschuldigung. Ja. Ich bin bei Adeyemi. Genau. Adeyemi, ja. Genau. Im Realen, in der Realgeschwindigkeit, habe ich sofort gedacht, der Adeyemi rennt ihm hinten drauf, rempelt ihn so lange, bis er davor kommt und stellt dann sein Bein davor, wird getroffen und fällt.
Ja.
Für mich war das in der Live-Ansicht kein Elfmeter. Weil für mich war das eher ein Foul oder eine Aktion von Adeyemi gegen Konaté war es, glaube ich. Ne?
Das war ja auch das, was ich dir geschrieben habe. Meiner Meinung nach ist es eher ein Foul von Adeyemi.
Genau. Trotzdem, was unstrittig ist, ist halt, dass Adeyemi am Fuß unten hart getroffen wird und dadurch auch zu Fall kommt. Ich frage mich halt nur, wie kommt es zu der Situation, dass er da getroffen wird? Und da geht halt für mich eine Aktion von Adeyemi voraus, die ich nicht sauber fand. Und dann finde ich halt, kann man eigentlich keine Elfmeter pfeifen. Und dann fand ich, weiterlaufen lassen, die richtige Entscheidung.
Ich versuche gerade mir die Szene nochmal irgendwo hier aufzurufen, aber ich sehe natürlich nur Szenen.
Man muss auch mal dagegen halten, dass Felix Baumgartner selber, heißt der Felix Baumgartner? Ich verwechsel ihn immer, aber.
Das ist der aus dem All gesprungen ist, oder?
Ja, ja, aber der heißt.
Christian.
Doch, ja.
Christian?
Ja. Weiß ich nicht, ja. Er hat selber nach dem Spiel gesagt, den kannst du geben. Also. Auch da.
Christoph.
Christoph.
Entschuldigung.
Auch da gehen die Meinungen halt echt ein bisschen auseinander, ne?
Ja.
Also ich bin auch wirklich der Meinung, im ersten Moment war ich wirklich der Meinung, ey, der schiebt den auch weg. So, der schiebt den von hinten weg. Da kann ich doch eigentlich keine Elfmeter geben. Ich finde, es ist so ein bisschen 50-50. Aber für mich ist es wäre beides keine klare Fehlentscheidung gewesen.
Nein. Ich guck's mir gerade nochmal an. Also für mich bleibt's dabei, ich hätte eher auf Foul von Adeyemi gepfiffen. Mhm. Aber wenn ich die Kommentare aufmache, natürlich ist es ein Elfmeter. Und Bayern hätte ihn so 100% bekommen. Da sind wir wieder.
Ja.
Aber ja. Na, ja. Samstag wird erstmal gezeigt, wo der Frosch die Locken hat. Hoffentlich.
Ja, freue ich mich sehr drauf. Bin im Stadion.
Ja, bist du im Stadion? Ja.
Ich bin im Stadion, freue mich sehr. Ja.
Ist da noch Platz im Stadion?
Nee.
Ja.
Kein Platz mehr.
Ich habe auch ich musste
auch schon um eine Karte falschen, tatsächlich. Du hast keine Zeit.
Nee. Ich habe eine Veranstaltung beruflich.
Ah, oh.
Andere Timing. Ja. Zweimal im Jahr samstags. Aber ja. Muss ich mal mit leben. Zwei Kleinigkeiten noch. Eine Sache können wir vielleicht relativ schnell abhaken und das ist der SC Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach. Ich habe mal gesagt, dass meine Mutter Gladbach-Fan ist und die hat mir schon vorm Spiel was zugeschickt. Das fand ich ganz interessant. Ich lese das mal kurz vor.
Mhm.
Beim letzten Bundesligasieg von Borussia Mönchengladbach in Freiburg hat Toni Janschke im Nachwuchs von Dresden Nord gespielt. Hat gerade der Bau vom Borussia-Park begonnen, war der Euro noch eine neu eingeführte Währung und war Ice Age der neueste Film im Kino.
Oh, habe ich neulich mal geguckt, Ice Age, ist richtig, auch der erste Teil ist richtig witzig, ey.
Ja, und es sollte gestern dabei bleiben, 2-1 für den SC Freiburg. Weiß ich, das ist ja auch so ein geiles Ding, ne? Ich glaube, Christoph Kramer hat das regelmäßig schon mal erzählt, der sagte mal, wenn die hatten so Lieblingsgegner wie zum Beispiel Bayern mit Gladbach, wo die wussten, ey, der, weiß ich nicht, Willi Sagnol stolpert gleich sowieso über den Ball und die machen schon irgendwie ein, dass sich das in der Mannschaft so etabliert hat im Kopf, dass du mit so einem Selbstbewusstsein, und da haben wir wieder das Thema Psychologie, mit so einem Selbstbewusstsein in das Spiel gegangen bist, dass du wusstest, ja, du holst da was.
Ja.
Und irgendwie hat jede Mannschaft ja so einen Gegner, ne? Und scheinbar scheint Freiburg der große Angstgegner von Borussia Mönchengladbach zu sein.
Ja, krass.
Ja. Letztes Spiel. Hast du es geschaut? Gestern Abend um 19:30 noch?
Nee.
Heidenheim gegen Stuttgart?
Mhm.
Ja.
Aber Undorf ist halt eine Waffe gerade, ne?
Ja.
Und der spielt auch so gut. Ich habe ein bisschen in das Spiel gegen
Dein
Celtic
Homeboy.
Reingeguckt.
Ja.
Ja. Ich habe ein bisschen in das Spiel gegen Celtic reingeguckt. Das hat mir sehr gut gefallen. Celtic war aber auch echt schlecht. Also fand die nicht gut. Und da ist auch das Publikum. Da hat sich ja auch der Trainer nach dem Spiel richtig drüber mokiert, dass das Celtic-Publikum nicht mehr das Celtic-Publikum wäre, was er kenne. Och. Weil die jetzt also
wegen Familie Rothschild.
Ja, die sind ja irgendwie nach dem 2-0 oder 2-1 oder sind die abgehauen. War im Stadion leer, so ungefähr.
Ja.
Also, oder 2-0, glaube ich, und dann haben sie den Anschluss gemacht. Tja. Ja, ne, ich mag ja Stuttgart. Ich sehe denen auch wirklich gerne zu beim Fußballspielen. Das ist sehr viel Leidenschaft, sehr viel Klasse auch, technische Finesse. Das ist sehr, sehr interessant, aber auch toll von Heidenheim. Schade für Heidenheim natürlich, dass es am Ende nicht
sehr, sehr schade. Ja.
Aber auch, dass die sich 0,0 hängen lassen, ne? Das ist schon
voll. Und auch wenn du dir da die Statistiken wieder anguckst, ne, am Ende waren es 66% Ballbesitz für Stuttgart, 34 für Heidenheim, 12:12 Schüsse, 7:8 Torschüsse, also gar nicht in den Schussstatistiken relativ ausgeglichen. Und dann umso bemerkenswerter eigentlich, dass du ja offensichtlich nicht das Spiel gemacht hast, aber trotzdem du gleichst aus, du drehst das Spiel, gehst nochmal in Führung. Ist schade, dass du dich dann am Ende nicht so belohnen kannst. Aber
ja,
das ist dann auch, sage ich immer, wenn du Scheiße am Fuß hast, hast du Scheiße am Fuß. Ne? Das haben auch schon ganz viele andere gesagt.
Ja, jetzt haben wir noch eine Champions-League-Woche mit Dortmund und Leverkusen. Dortmund in Bergamo. Also durch sind die noch nicht. Ne? Die haben 2-0 gewonnen, das Hinspiel. Das war auch ein gutes, sehr gutes Spiel. Durch sind die trotzdem noch nicht.
Ja, ich glaube, in Italien wird es
definitiv. Ja, ich glaube auch. Bin ich gespannt. Ich gespannt.
Tja, schauen wir mal, was wird.
Was wird? Die machen wir jedes Mal. Ja.
Gut, gehen wir noch ins...
Wir haben noch kein Flutlichtgefühl der Woche. Doch, wir haben Flutlichtgefühl der Woche. Aber wir haben das von letzter Woche an. Diese Woche haben wir eins. Alles gut.
Ja. Wir hoffen auch... okay, kommen wir gleich zu. Thema Gästinnen.
Ja.
So, jetzt bin ich gespannt. Du hast die letzten beiden Partien souverän gewonnen. Jetzt habe ich eine Zuhörersendung bekommen. Schöne Grüße an Marc, treuer Hörer. Laut seiner Aussage hört sich jede Folge an, ist einer unserer Co-Trainer. Und er hat mich auch einmal kurz raten lassen. Da habe ich gesagt, ich erkläre dir gleich, warum ich es direkt wusste. Aber du darfst die gleich erraten. Da du die letzte Partie aber wieder gewonnen hast, darfst du wieder entscheiden, wer beginnt.
Nee, ich fange an.
Oh, okay.
Also ich will raten.
Ach so, du willst raten.
Ja, ja, ja.
Dann.
Das Nostalgie-Quiz der 90er.
Oder 2000er.
Der 2000er, Entschuldigung, ich bin so alt. Das Nostalgie-Quiz der 2000er. Runde 1.
Wir erklären es heute mal nicht mehr.
Nee.
Wer es noch nicht kennt,
ist es auch eigentlich selbst erklärt.
An. Ja. Genau. Ich habe drei Spieler rausgepickt und zwar, oder rauspicken lassen. Simon Jentsch.
Ja.
Martin Stranzl. Und Marco Kurz.
Simon Jentsch, Stranzl und Kurz.
Ja.
Oi, 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 oi. Was ist 1860 München?
Hui.
Ja, ja?
Ja.
Manchmal muss man Sachen auch nur mit einer Überzeugung sagen und hoffen, dass es stimmt. Stimmt, ja, 1860 stimmt. München.
Ja.
Boah, das Jahr ist aber hart. Aber das muss ja Anfang der 2000er gewesen sein. 2003, 2004.
Ach, ganz, ganz knapp. Eins zurück.
2, 3?
Oh. Ja.
Da war doch mein geschätzter Kollege Torben Hoffmann wahrscheinlich auch im Kader, oder? Hast du den Kader offen?
Halb. Ich kann dir sagen, dass Thomas Häßler noch da war. Sascha Rösler, Benjamin Laut, Martin Max. Nee,
2-3, da hat Torben Leverkusen gespielt, glaube ich.
Davor Šuker.
Davor Šuker.
Šuker. Šuker.
Ja.
Entschuldigung. ja, ich fand die Einsendung gut. Ich wusste es sofort, weil, habe ich auch gesagt, bei aller Liebe, ich bin Bayern-Fan, da kenne ich ja meinen Erzfeind in- und auswendig.
Ja.
gerade zu der Zeit, wo man da so groß geworden ist. Aber trotzdem, sehr, sehr gute Einsendung. Vielen Dank.
Was war es, 2002, 2003?
Genau.
Ja, mal gucken. Weil der Torben Hoffmann, der kommt nämlich am Wochenende hoch. Der ist ja mein Kollege bei Sky Sport News. Und der, den können wir mal einladen. Den können wir mal als Gast einladen. Der freut sich, der macht gerne mit.
Ja, machen wir. Lass knacken. Schöne Grüße, Torben.
Ja, boah, ist ja, nee, da war er nicht.
Ohne Torben wäre es gestorben.
Ja, nee, da hatte er, glaube ich, da war der noch, da muss der Leverkusen gewesen sein. Ich kann mir vorstellen, dass der ein Jahr später.
Torben!
Na?
Torben Hoffmann. Nicht verwechseln mit Ron Torben Hoffmann.
Ja, oder mit Michael Hofmann.
Mhm.
Torben Hoffmann, genau. Ein Jahr später ist er dann von Leverkusen zu 1860 gewechselt.
Ja. Der hat bestimmt noch ein paar geile Geschichten zu erzählen. War geil, da freut mich.
Ja. Den frage ich direkt mal, den verhafte ich.
Gut. So, leg los.
Den verhafte ich. Ja, jetzt lege ich los. Ratatatatatatat. Muss ich mal eben hier aufmachen. Ach, warte mal, jetzt habe ich einen falschen Tab hier auf. Muss ich richtig aufmachen. Oh nein, wo ist denn das jetzt?
3 Stunden später.
Warte mal, jetzt habe ich. Nee, ich bin gleich. Da bin ich schon wieder. Ich lese einfach 3 vor, die hier nebeneinander stehen. Das ist, dieser Kader ist total wild. Entweder du weißt es gar nicht oder du weißt es sofort.
Ja.
Niklas Stark, Hanno Balic und Markus Vollner.
Hatte ich letzte Tage schon mal. darf ja immer auf der Arbeit auch ein bisschen quizzen. Hanno Balic übrigens mittlerweile, glaube ich, U18-Trainer Deutschland, ne?
Kann sein, ja.
Irgendwie bin ich bei Hannover 96, ich weiß aber nicht warum. Niklas Stark, wer war der Dritte?
Niklas Stark, Hanno Balic und Markus Vollner.
Markus Vollner ist doch auch Köln gewesen. Kann nicht sein, dass du mich schon wieder schlägst, ey. Markus Vollner, Hanno Balic. Niklas Stark. Wo kommt Niklas Stark denn aus der Jugend? Fuck. Mainz 05. Scheiße. Wo hat Hanno Balic denn überall gespielt? Der hat bei Köln gespielt. Der hat bei Leverkusen gespielt. Der hat bei Hannover 96 gespielt.
Mhm. Ich bin ganz ehrlich,
wenn du mich gefragt... Bei Mainz gespielt?
Wenn du mich gefragt hättest, hat Hanno Balic bei diesem Verein gespielt? Hätte ich gesagt.
Ich weiß. Da kommt Niklas Stark doch her, Nürnberg.
Richtig.
Ja, scheiße, dumm. Der hat doch nicht viel, der hat doch nur bei Nürnberg und bei Bremen gespielt, glaube ich, ne?
Niklas Stark?
Ja. Also er spielt ja noch, aber. Der müsste bei Nürnberg aus der Jugend gekommen sein. Der
bei Hertha ganz lange. Also ich hätte ihn jetzt nur nach Hertha. Also für mich ist der Hertha.
Guck ich mal nach.
Ja, der war ganz lange bei Hertha. Also der hat nur 2 Jahre Profi bei Nürnberg gespielt und hat dann 7 Jahre bei Hertha gespielt.
Okay, ja, er kommt aus der Nürnberger Jugend.
Genau.
Ja.
Ja.
Oh! Ich kann nicht mehr gewinnen, was ist das denn? Ja. Soll ich die Saison noch...
Ja, die kannst du auch noch verkacken, wenn du willst.
Hanno Balic. 11, 12.
Nee.
Eins weiter?
Zwei weiter.
13, 14. Eieieiei. Ja, schade. Glückwunsch.
Ja, aber nur Legenden in dem Kader. Timothy Chandler, Adam Luschek, Per Nilsson, Javier Pinola, Marvin Plattenhardt, Emanuel Pogatetz, Mike Franz, Timo Gebhardt, Makoto Hasebe. Also wirklich war Josip Dribic, Daniel Ginczek, Robert Mack. Also wirklich Wahnsinn. Und weißt du, wer Trainer war? Da wäre ich, ich hätte noch nicht mal gewusst, dass der da Trainer war.
Weiß ich, Marek Mintal.
Nee, der war Co-Trainer, tatsächlich.
aktueller Trainer noch?
Nee. Also, nee. Nee. Also, laut den Angaben, die ich hier hatte, hat er 17, 18 das letzte Mal irgendwo trainiert.
Peter Neururer.
Nee.
Boah.
Roger Prinzen.
Okay, dann wer?
Ja, ich bin ganz ehrlich. Ich bin ganz ehrlich. Da war ich auch, da habe ich auch gesagt, wer?
Naja. Ja, da hast du mich. Da hast du mich 3 in Folge, ey. Wahnsinn. Du rächst dich für all die beginnenden.
Ja, ich habe mich eingegruft. Ich mache nichts anderes mehr zu Hause als Kader von Bundesligisten studieren.
Hier muss ich wieder besser werden. Besser mich.
Gib dir Mühe.
Ja.
Gib dir auch mal Mühe.
Gemacht. Hat Spaß gemacht, vielen Dank.
Sehr gut.
Kleiner Ausblick vielleicht noch für die Zukunft. Also wir, dann sagen wir jetzt auch schon seit Wochen. Ich hebe die Hand. Schere, sagt man, glaube ich, in der heutigen Generation. Meine Schuld. Termin Peter Neururer. Der Peter kommt noch. Dann haben wir tatsächlich noch Carsten Ramelow offen.
Ja.
Dann haben wir jetzt eventuell noch eine Legende mit Torben Hoffmann offen.
Ja.
Wehe, der kommt nicht.
Den Dienst verpflichte ich.
Und ich weiß nicht, ob wir schon mal darüber gesprochen haben, aber er hat zumindest schon bestätigt, dass er es machen wird. Da müssen wir nur ein Datum finden. Das ist unser aktueller U21-DFB-Co-Trainer, Ovid Haju. Schöne Grüße, wenn du es hörst, Ovid. Ist quasi mein Nachbar hier in Köln. Man kennt sich über Umwege und den finde ich super interessant, mal bei uns zu Gast zu haben. Einmal seinen eigenen Karriereweg zu beschreiben und auch seine Perspektive auf die Jugendarbeit im deutschen Fußball.
Einiges geboten in den kommenden Wochen. Freuen uns.
Machen wir.
Und damit würde ich sagen, haben wir fast die Stunde voll.
Ja.
Und verabschieden euch in eine schöne Fußballwoche. Ich freue mich mega auf diese Fußballwoche, weil vielleicht reden wir kommende Woche schon darüber, dass alles entschieden ist. Vielleicht aber auch nicht.
Vielleicht. Dein Tipp noch, ganz schnell? Dortmund Bayern?
2-1 Bayern.
Oh, nicht, dass die Social-Media-Nachrichten da jetzt geflutet werden mit "Wie kannst du nur?"
Ja, ich bin da Realist. Ich glaube, nach dem Spiel gegen Leipzig ist die Stimmung auch schon wieder so, dass sie sagen, wie nur 2-1 für Bayern. Aber, ja.
Ja, ich bin da immer zwiegespalten. Ich sage 2-2.
Ja.
Kann aber auch sein, dass das einfach ein knackiges 5-0, 5-1 wird.
Leider ja. Ich hoffe sehr, dass Dortmund gewinnt. Einfach nur, weil ich halt eine spannende Bundesliga mag.
Ja, mag ich auch, aber ich möchte nicht, dass Dortmund gewinnt.
Tschüss.
Gut, schöne Woche euch. Tschüss.
Euch auch. Ciao.